Herzlich willkommen, ihr Stuttgarter und Pforzheimer und auch in Ehingen und wir hier vor Ort. Und ich denke, wir hatten eine starke letzte Reihe. Über 8 Sonntage ging sie, nämlich unsere Gemeindekultur, Mosaic Culture. Und jetzt können wir das abhaken und sagen, ja, jetzt haben wir mal darüber geredet. Oder wir können ganz bewusst diese Kultur immer wieder neu umarmen und sagen, wir, du und ich, jeder Einzelne von uns, denn wir sind Gemeinde, wir wollen die Kultur der Gnade leben. Dort, wo Menschen zu kurz kommen, und herzlich willkommen, wir sind alles Sünder. Dort, wo wir zu kurz kommen, wollen wir einander in dieser Kultur der Gnade begegnen. Wir wollen diese Kultur der Wahrheit leben, dass wir Gottes Wort und seine Gedanken schätzen und lieben und glauben, dass die Wahrheit für unser Leben gut ist. Wir wollen einander ermutigen, wir wollen offen sein. Wir wollen natürlich, übernatürlich unterwegs sein. Nicht dadurch auffallen, dass wir irgendwie so einen Heiligenschein haben, sondern eben natürliche Menschen mit natürlichen Herausforderungen. Und gleichzeitig natürliche Menschen, deren Blick nach oben gerichtet ist, auf Gott gerichtet ist. Die wissen, Jesus hat versprochen, da zu sein. Und der Heilige Geist, diese stärkste Kraft des Universums, ist nicht fern, sondern sie ist da. Sie wirkt in uns. Mosaic Culture, ich bete so sehr, dass es mehr als eine Reihe war, sondern dass wir ganz bewusst sie immer wieder neu umarmen und sagen, diese Werte wollen wir leben. Die Menschen sollen sich wertgeschätzt wissen. Wenn du heute Gast hier bist, herzlich willkommen. Und ich bete, dass es nicht bei dem herzlich willkommen bleibt, sondern dass wir diesen Wert der Gastfreundschaft wirklich leben. Und jetzt fangen wir eine neue Reihe an und die hat es auch in sich. Deswegen, weil die Bibel redet über unser Leben. Und wer die Geschichte sich anschaut, um die es gleich gehen wird, wir werden 5 Sonntage neben uns einen Helden anzuschauen, der wird gleich merken, boah, die Menschen haben sich nicht wirklich verändert. Die Herausforderungen, die damals waren, sind heute nicht anders. Und die Fehler, die die Menschen damals begangen haben, begehen wir heute immer noch. Und ich bete so sehr, dass diese Predigt für dich nicht so, okay, jetzt habe ich ein Häkchen, jetzt habe ich es verstanden, sondern dass es eine Botschaft wird, eine Botschaft für dich. Und als ich mich vorbereitet habe, waren so viele Headlines, so viele Kerngedanken da. Und mir war nochmal wichtig, was ist so wirklich eine Botschaft für uns heute Morgen? Und die erste Botschaft, die ich dir gerne mitgeben möchte, ist, noch bevor es wirklich losgeht, lasst uns gerechte Menschen sein. Lass uns Menschen sein, die viele Lieblingskinder haben, nicht ein Lieblingskind. Im Sinne von, alle unsere Kinder sind behandeln wir fair und gerecht. Wie komme ich darauf? Wir fangen direkt bei diesem Thema an und da lesen wir, als aber seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als all seine Brüder, da hassten sie ihn und konnten ihn nicht mehr grüßen. So, Lieblingssohn einerseits, aber verhasster Bruder oder Hassbruder andererseits. Und die Frage ist, für was würdest du dich entscheiden? Und ich denke mir, hey, können wir es nicht irgendwie neutralisieren, dass wir geliebt sind vom Vater, geliebt von der Mutter, aber auch von den Geschwistern? Muss es so seltsam sein? Und wenn ich über diesen Satz nachdenke, und das ist so der Anfang dieser Josef-Geschichte, am Ende des ersten Buches der Bibel finden wir sie 14 Kapitel lang, ab Kapitel 37 geht's los bis 50, denke ich, was für ein schlechter Film. Kann ein Film schlechter anfangen? Gleich zu Beginn die Bombe. Ja, bevor es überhaupt losgeht, ist diese krasse Aussage. Und wer die Geschichte kennt, der weiß, diese eine Aussage wird letztendlich so ein Film lostreten. Und dieser Film ist wirklich schlecht. Und er endet damit, dass unser Protagonist, unser Held, im Gefängnis landet. Und dort Jahre schmort und nicht weiß, was soll ich hier und wann werde ich jemals rauskommen. Beziehungsweise die Frage, was soll ich hier, die beantwortet er einfach, weil er weiß, Gott ist mit ihm. Egal wo ich bin, Gott ist da. Und das finde ich cool. Dieser Mann ist für mich ein Held und ich finde ihn so vorbildlich, weil er unabhängig von den äußeren Zuständen der er ist. Er ist geliebt von Gott, dem Vater, und als solches definiert er sich. Und er weiß, Gott ist bei mir. Ob ich der König oder der Sklave bin, ob ich frei oder im Gefängnis, Gott ist bei mir. Aber damit fängt diese Geschichte nicht an, sondern sie beginnt quasi mit dem Hass der Brüder auf ihn. Als aber seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als all seine Brüder, da hassten sie ihn und konnten ihn nicht mehr grüßen. Ich denke, eine äußerst schlechte Ausgangslage. Wer von uns mehrere Kinder hat, der weiß, es ist unanständig. Es gehört sich einfach nicht, ein Lieblingskind zu haben. Es ist nicht gut. Ja, da hast du drei Kinder und gnade dir Gott, wenn du dein Lieblingskind hast. Und es irgendwann auch offensichtlich wird, weil dein Segen, deine Liebe wird am Ende zum Fluch für dein Kind. Du willst dem Kind vielleicht was Gutes, aber durch diese gefühlte und erlebte Gerechtigkeit wird es am Ende nicht Segen, sondern Fluch. Und manchmal fallen wir in diese Falle, nicht weil wir Lieblingskinder haben, sondern weil wir meinen, wir müssen dem einen oder anderen besonders viel Zuwendung schenken. Weil Kinder sind nicht gleich. Der eine kommt auf die Welt und dem fällt alles zu. Der kann alles, kommt überall an. Und der andere tut sich schwer im Leben. Und wie schnell ist man da als Eltern dabei, irgendwo für Gerechtigkeit zu sorgen? Und genau demjenigen, der wenig Mut hat, ja Mut zuzusprechen, zu sagen, hey, du kannst das. Und das ist an für sich erstmal richtig. Aber wenn es dann überhöht wird, dann wird es irgendwann mal gefährlich. So gab es Gründe, warum Josef der Lieblingssohn seines Vaters Jakobs war. Und ich kann euch sagen, es gab so viele Gründe, dass ich sie kaum heute Morgen nennen werde. Der erste Grund, den wir hier lesen, ist, weil er der Sohn seines Alters war. So, junge Söhne im Alter zu haben, junge Kinder im Alter zu haben, ist was Besonderes. Denn es hält einen ein wenig jung. Und es schenkt einem nochmal Leben. Da ist Leben in der Bude. Die Großen sind bereits Flügge, die Großen sind bereits leben ihr Leben, sind vielleicht verheiratet, sind unterwegs, leben wie gesagt ihr Leben. Man hat kaum mehr Bezug zu ihnen, aber die Kleinen sind noch da. Meine große Tochter, 20 Jahre alt, hey, wir telefonieren, aber ich bin nicht so der Telefonmensch und ich liebe sie, aber gelegentlich sieht man sich, meine Kleine ist noch da. Mit der kann ich kuscheln, wann immer ich will, mehr oder weniger. So kleine Kinder zu haben, ist was Schönes. Vor allem im Alter, kleine Kinder zu haben. In manchen Kulturen ist es eine richtige Krankheit geworden. Da wird immer das letzte Baby ganz besonders verwöhnt. Und wer darüber nachdenkt, der merkt, hey, das kann nicht besonders klug sein. Immer das Baby, das gerade jetzt da ist, das Kind wird ganz besonders gesehen. Und was in Wirklichkeit geschieht, ist, jeder erlebt so eine Art Trauma. Ich war geliebt, aber jetzt bin ich's nicht mehr. Denn die allerwenigsten sind die Letzten, sondern dann kommt immer noch eins und merkt, oh, jetzt bin ich doch nicht so geliebt. Sondern wir merken, manche Kultur und auch was manches in unserer Kultur hier in Deutschland oder aus Kamerun oder wo auch immer wir kommen, ist nicht unbedingt nur gut. So, da sind manche Züge drin, die unvorteilhaft sind und die am Ende eben nicht Frieden begünstigen. So, er war der Sohn des Alters, das sagt die Bibel. Der zweite Grund, der mir kam, und der ist ziemlich offensichtlich, als Josef geboren wird, ist er einerseits der 11. Sohn und gleichzeitig der 1. Sohn. Wie komme ich darauf? Nun, Jakob hatte ein Problem. Oder soll ich sagen, er hatte viele Probleme, aber ein Problem war wirklich so das Problem seines Lebens. Er liebte eine Frau ganz besonders, die Rahel. Und für diese Rahel war er bereit zu arbeiten. Und sein Schwiegervater hat es gemerkt und den Preis richtig schön hochgetrieben. Und er sollte 7 Jahre lang für die Rahel schuften, umsonst. Und das hat er getan. Er hat 7 Jahre lang für die Rahel gearbeitet. Und die Bibel sagt, und sie kam ihm so vor wie 7 Tage. Das wünsche ich übrigens allen Ehen hier. Ja, dass man so verschossen ist, den anderen so sehr lieb hat, dass die 7 Jahre so vorkommen wie 7 Tage. Das ist echt krass, oder? So, und jetzt kommt die Hochzeit, jetzt kommt die erste Nacht. Und ehrlich gesagt, darüber kann man spekulieren, was ist da wirklich gelaufen. Aber auf jeden Fall wacht er auf und sagt, hey, ich wurde betrogen. Das ist ja gar nicht meine Frau. Das ist gar nicht die Frau, die ich liebe. Das ist gar nicht die Rahel, sondern eine ganz andere. Also das ist schon ein schlechter Film, oder? Also viel schlechter geht's für mich gar nicht. Dir wird eine Frau untergejubelt und du kommst aus dieser Nummer nicht raus. Und denkst dir, womit habe ich das verdient? Die Lea, die liebe ich gar nicht. Die mag ich gar nicht. Aber jetzt ist sie deine Frau. Und wir merken, es beginnt, spätestens mit der Hochzeit wird es wirklich skurril. Und was tut Jakob? Jakob arbeitet weitere 7 Jahre für seine Rahel. Und dann darf er sie heiraten. Aber dann kommen keine Kinder. So, das ist die Realität. Aber die Kinder kommen von der Lea und die Lea beschenkt ihren Mann, der sie eigentlich gar nicht will, mit einem Kind nach dem anderen. Und wir merken, dass Lea eigentlich mit Rahel nicht gleichziehen kann. Es liegt auf der Hand. Sie ist nicht die Liebe des Jakobs. Sie ist nicht gewollt. Sie ist ihm untergejubelt worden. Wegen ihr darf er weitere 7 Jahre arbeiten. Aber jetzt hat sie einen Trumpf. Sie schenkt ihm Kinder. Einen Sohn, ein Kind nach dem anderen. Erst eins, dann zwei, dann drei und so weiter. Und irgendwie droht das Blatt sich zu wenden. Und zu einem bestimmten Grad hat sich das auch gewandt. Denn die Lea ist genau die Mutter von vielen Kindern. Und der Jakob ist Vater von vielen Kindern aufgrund nicht der Rahel seiner Liebe, sondern aufgrund von Lea. Ein weiterer Grund war, Josef war die Antwort auf viele Gebete. Und der Glücksbringer der Rahel. Warum? Weil die Rahel ähnlich wie die Oma von, wie seine Oma unfruchtbar war. So wie Sarah keine Kinder bekam, bekam Rahel auch keine Kinder. Nur in der Konstellation Abraham, Sarah spielte eine ganz, ganz große Rolle. Sarah, die Frau von Abraham, ist unfruchtbar, bekommt keine Kinder. Und Gott tritt ein und er schenkt eine Verheißung, ein gutes Wort nach dem anderen. Das hilft ihnen nicht wirklich, denn sie sind immer noch ohne Kinder. Aber da ist immer das Reden Gottes, es spielt eine Rolle. So, und dann wissen wir, irgendwann greift Gott ein und es wird wirklich ein Sohn geboren, Gott sei Dank, der Isaak. Und dann kommt später dann der Jakob als Enkel dazu. Aber Jakob ist verheiratet und einerseits mit der Lea und Lea schenkt ein Sohn, ein Kind nach dem anderen. Die Söhne werden dort genannt, ich predige einfach vom Text her. So, und die Rahel schenkt keine Kinder. Und ich kann mir vorstellen, das spielte nie das große Thema. Man hat kaum darüber geredet. Warum? Weil Leben war ja in der Bude. Aber für Rahel war das ein ganz großes Thema. Ich bin nicht umgeben von kleinen Mäusen, die um mich herumturteln. Ich bin nicht umgeben von kleinen Kindern, die mich anhimmeln, die meine Kinder sind. Und das ist so die Realität, wenn du Babys und kleinen Kinder anschaust mit ihren Mamas, dann turteln sie um ihre Mamas herum. Und Lea war immer umgeben von vielen und Rahel alleine. Aber dann kommt Josef. Und Josef ist für sie ein Riesensegen. So, bis heute ist dieses Thema ein heißes Thema und ein sensibles Thema. Und als Pastor würdest du manche Themen am liebsten gar nicht ansprechen. Das Problem ist, wir sind noch nicht im Himmel. Und solange wir nicht im Himmel sind, gibt es Schmerzpunkte auf dieser Erde. Und ich weiß von manch einem Paar, dass sich so sehr Kinder gewünscht hat. Und gemeinsam hat man gebetet und Gott hat Wunder geschenkt. Und Kinder sind da, preis dem Herrn. Und Kinder beleben und schenken Freude. Aber nicht immer. Und manchmal muss man auch Umwege gehen und auch da ist große Freude da. Wie viele Paare kenne ich, die wir begleitet haben, die Kinder adoptiert haben und es ist eine Freude in ihrem Leben geworden. Gott sei Dank. Kinder sind ein Segen und wenn du keine hast, dann lade ich dich ein, investier dein Leben für andere Menschen. Das ist auf jeden Fall gut. Es ist einfach das Richtige zu tun. Amen. So, in dieser Kultur war das aber nicht so wie heute. Heute definieren wir Reichtum nicht über Kinder. Also ich bin, glaube ich, der Reichste hier im Saal. Ich habe 5, ja. Und wer mich predigen hört, der weiß auch, ich definiere mich tatsächlich über diesen Reichtum. Ich bin ein stolzer Papa von 5 Kindern. Aber da passe ich eigentlich gar nicht in unsere Kultur. Denn wer ist heute reich? Derjenige, der ein dickes Bankkonto hat, der vielleicht Karriere gemacht hat, der eine Villa sein eigen nennt oder ein Ferrari fährt. Ja, wir fuhren am Mittwoch rein nach Ulm und so die Speedgang von Ulm traf sich, lauter schicke Autos getuned und meine Kinder waren total fasziniert und tatsächlich Ferrari fuhr auch vorbei. Hey, du bist reich. Damals wurde Reichtum ein wenig anders definiert, nämlich tatsächlich anhand der Kinderzahl teilweise. Das spielte eine große Rolle. Und Rahel blieb kinderlos. 1 Jahr, 10 Jahre, wir wissen nicht wie viele Jahre, aber das war ihr Leben. Und dann schenkte Gott ihr doch einen Sohn, den Josef. Und er stellt quasi ihren Rang wieder her. Und wenig später stirbt sie. Ironie, oder? Wie krass. Wenig später wird sie noch einmal schwanger, bekommt den Benjamin und in der Geburt ihres zweiten Sohnes, der zweite Sohn der Rahel, stirbt sie. Und sie benennen noch diesen Jungen mit einem seltsamen Namen, nämlich Sohn des Unglücks. Warum? Weil in ihrer Perspektive für ihr Leben brachte dieser Junge ihr Unglück. Und das ist wahr. Die Frage ist, sprechen wir nur Wirklichkeit aus oder sprechen wir die Gedanken Gottes aus? Und Jakob hört es und sagt, nein, von wegen, mein Sohn ist doch kein Unglück. Egal, selbst wenn die Mutter gestorben ist, er kann doch nichts dafür. Und selbst wenn er was dafür kann, ist er kein Unglück für mich. Nein, mein Sohn soll Sohn des Glücks sein, Benjamin. Aber Fakt ist, Josef wächst auf als Halbwaise. Was tut man als Vater, wenn man weiß, die Mutter ist nicht mehr da? Dann versucht man, Vater und Mutter gleichzeitig zu sein. Immer wieder begegnen wir alleinerziehenden Menschen und man merkt, sie bemühen sich, sie geben sich so viel Mühe und ich ziehe den Hut vor ihnen. Und an dieser Stelle, wenn du alleinerziehend bist, hey, du hast meine größte Bewunderung. Wie viele bemühen sich wirklich, Vater und Mutter oder Mutter und Vater in einem zu sein? Die Rollen so gut wie möglich auszufüllen, ein 24-Stunden-Job letztendlich. Und vielleicht ging es dem Jakob ähnlich, dass er sich sagte, jetzt habe ich so viele Söhne, aber der Sohn von meiner Liebe, der Rahel, der wächst ohne Mutter auf. Und allein das war vielleicht so ein Grund zu sagen, und den will ich lieben. Den will ich ganz besonders lieben. Wie gehen Eltern damit um, wenn sie merken, ein Kind ist irgendwie benachteiligt? Oder wie gehen wir in der Gruppe damit um, wenn wir merken, Menschen sind benachteiligt? Wir mobben nicht, wir grenzen nicht aus, das tun wir auf keinen Fall. Manchmal tun wir genau das Umgekehrte, wir verhätscheln und wir entschuldigen alles. Und wenn wir ganz besonders gute Menschen sind, dann fallen wir vielleicht in diese Falle, dass wir genau dem es so schwer geht, besonders viel Zuwendung zukommen lassen. Und vielleicht ging es dem Josef auch so, dass er nur deswegen, weil er halbweise war, besonders geliebt wurde. Aber es gab auch handfeste Gründe. Und zwar Gründe zwischen den Söhnen selber. Und der erste Grund, den wir auch lesen, ist, dass Josef eine kleine Petze war. Ich weiß nicht, wer Petzen liebt, ich mag sie gar nicht. Aber zum bestimmten Grad steckt es irgendwo in uns. Dass die Kleinen die Grenzübertretungen der Großen dem Vater oder der Mutter verraten, verpetzen. Und wisst ihr, das Problem von Großwerden, von Erwachsenwerden ist, dass die Grenzen ja nicht immer klar sind. Und dass manche Grenze schon lange keinen Sinn ergibt. Da hat man als Elternteil irgendwann mal eine Regel aufgestellt. Das Problem ist, diese Regel passte für den 5-Jährigen, vielleicht für den 10-Jährigen, aber sie passt schon lange nicht mehr für den 15-Jährigen. Und der 15-Jährige kann eigentlich gar nicht anders, als zu sagen, also meine Eltern, die haben ja nicht mal alle. Und übertritt diese Regeln. Warum? Weil wir als Eltern uns vielleicht zu wenig Mühe gemacht haben, zu sagen, in welchem Status, wie alt, wie erwachsen, wie groß sind sie, was passt. Oder es werden einfach keine Regeln benannt. Also in unserem Haus ist es manchmal so, dass da keine Regeln klar ist. Dann kannst du auch nicht großartig petzen. Und doch petzt man, ja? So, ey, darf man das? Und am Ende macht man sich eben dadurch nicht wirklich Freunde. Der nächste Grund, den wir sehen, ist, dass Josef tatsächlich von Gott ganz besonders gesegnet war. Ich würde mal sagen, er war ein Sonnenjunge. Er hatte die Gabe zu träumen, das haben wir alle. Aber er hat auch die Gabe, Träume auszulegen und nicht reinzudenken, sondern wirklich zu wissen, was bedeutet dieser Traum. Es war eine geistliche, eine göttliche Gabe, die Josef hatte. Er hatte was. Er war intelligent und fleißig. Ich meine, welcher Ausländer kommt in ein fremdes Land und wird innerhalb von Kürze der Manager einer großen Firma? Das war im Fall von Josef. Er kommt als Sklave an und er wird innerhalb von kurzer Zeit der Oberhausverwalter von dem ganzen Gut des Potiphars. Im Gefängnis landet er und er wird der Oberste im Gefängnis. Da heißt es, und nichts, was im Gefängnis geschah, hat Josef nicht veranlasst. Und der Oberste des Gefängnisses übergab alle Gefangenen, die im Gefängnis waren, der Hand Josefs. Und alles, was man dort tat, das tat Josef. Nee, das veranlasste Josef. Josef war ein Leiter. Er war dort, er kam rein und obwohl er Ausländer war, übernahm er die Regie und die Menschen sahen, dieser Mensch, da ist die Gunst Gottes auf seinem Leben, der kann leiten und zwar zum Wohle von allen. Deswegen leitet er auch. Ein guter Leiter leitet zum Wohle allen. Wisst ihr, Josef lief da nicht herum und sagte, ich bin der Leiter, sondern er hat sich einfach so eingebracht, dass es zum Vorteil von allen wurde. Und dass der Gefängniswärter sagte, hey Josef, übernimm du den Laden, du machst es gut. Aber ganz ehrlich, dafür braucht man schon viel Charisma, oder? Viel Begabung. Er war schön. So schön, dass die Frau des Potiphars sich mit seiner Zurückhaltung nicht abfinden wollte. Er war von Herzen gottesfürchtig. Und da lesen wir immer wieder, und der Herr aber war mit Josef. Und ich will dir sagen, ob Gottes Auge auf dein Leben gerichtet ist, Gott liebt uns alle. Aber ob Gottes Auge auf unser Leben gerichtet ist, liegt auch daran, inwiefern unsere Augen auf ihn gerichtet sind. Und Josef, unabhängig der Situation, wusste, mein Gott ist Gott. Warum? Er ist Gott, ich fürchte ihn. Und diese Furcht Gottes zieht ja seinen Blick an. Vielleicht sagst du, wie unfair, da hat der eine so viel, der andere weniger. Aber für alle, die sich vielleicht so fühlen wie Sonnenjungen im Leben, die sagen, hey, ich habe von Gott so viel geschenkt bekommen, dir will ich sagen, erstmal kannst du gar nichts dafür. Es ist einfach eine Gabe. Was kannst du für dein Aussehen? Was kannst du für deine Intelligenz? Was kannst du für so viele Begabungen, die Gott in dein Leben hineingelegt hat? Gar nichts. Aber jede Gabe ist auch eine Aufgabe. So weit, so gut. Aber nur weil du deine Gaben einsetzt, wirst du noch nicht zum Segen für andere Menschen. Ja, es gibt so viele begabte Menschen, die zum Fluch für andere Menschen geworden sind. Warum? Weil der Charakter nicht stimmte. Und an der Stelle geht Gott mit uns in die Schule des Lebens oder in die Charakterschule. Und es erlebt jeder von uns, dass Gott an uns arbeitet. Damit unser Leben nicht nur begabt ist, sondern damit diese Gabe zum Dienst der anderen wird. Damit wir Diener der anderen werden, damit wir Minister werden. Ein Minister ist ein Diener der anderen. Und so lebte Josef. Und Gott geht mit ihm durch diese Charakterschule. Also wenn du sagst, hey, Gott hat es besonders gut mit mir gemeint, herzlich willkommen, schau dir diese Geschichte an. Wunder dich nicht, wenn es irgendwann mal bergab geht, wenn du irgendwann mal verraten und verkauft bist, wenn du irgendwann mal Sklave bist, wenn du irgendwann im Gefängnis landest, nicht weil Gott dich nicht liebt, sondern weil er dich liebt. Weil ihm dein Innerstes viel wichtiger ist als die Gabe, die er dir geschenkt hat. Für die Gabe kannst du gar nichts, für deinen Charakter kannst du sehr viel. Für das, was du mit der Gabe tust, um wen du dienst, das liegt ganz stark in deiner Hand. Und die Frage ist, was wollen wir? Und an der Stelle geht Gott und er arbeitet an uns. Der nächste Grund, den wir sehen, ist der Mantel. Die Kinderstundengeschichte. Da ist dieser blöde alte Mann. Und er geht hin und überlegt sich, was kann ich Gutes tun? Und kommt auf einen sehr selten dummen Gedanken. Ich werde einen kostbaren Mantel meinem Sohn schenken. Nun hat er aber 12 Söhne und er schenkt einem Sohn diesen wunderschönen Mantel. Und es braucht nicht besonders viel Fantasie, um hineinzulesen, hier wurde nicht einer erhöht, sondern 11 fühlten sich herabgesetzt. Für 11 war es eine Ohrfeige. Da lesen wir, ab diesem Tag konnten sie ihn nicht mehr grüßen. Hey, dieser Hass, diese Ungerechtigkeit, sie kroch ihnen in die Knochen. Sie konnten nicht anders, als zu sagen, das ist unfair. Und meine erste Botschaft, ich will sie nochmal betonen, von heute Morgen ist, lass uns nicht Menschen sein, die unfair sind. Lass uns keine Lieblingskinder haben. Wenn Gott dir 2 Kinder geschenkt hat, dann liebe beide. Wenn er dir 5, dann liebe beide. Lass uns auch keine Lieblingsgeschwister haben. Ich sage nicht, dass alle Menschen in unserem Leben den gleichen Stand haben. Das ist gar nicht natürlich. Dein Ehepartner, deine Familie, deine Freunde spielen natürlich eine andere Rolle. Aber in dieser Schicht sollten wir fair sein. Denn wenn nicht, sorgt unser Tun letztendlich für Ungerechtigkeit. Und deine Gabe wird zum Fluch. Und so wurde diese Gabe des Jakobs zum Fluch für den Josef. Jetzt war es offensichtlich, dieser Jakob liebt den einen mehr. Und das ist nicht cool. Sie hassten ihn so sehr und konnten ihn nicht einmal grüßen. Ist es nicht interessant, dass das Innere irgendwann mal rauskommt? Wisst ihr, manche Menschen sagen, ach, das ist doch nur in mir, es sind doch nur Gefühle. Aber ich will dir sagen, deine Gefühle werden sichtbar. Und je mehr du sie hegst und pflegst, je mehr sie Raum von deinem Herzen gewinnen, wirst du sie gar nicht kaschieren können. Dann gehst du dem anderen aus dem Weg, dann kannst du den anderen gar nicht mehr grüßen. Warum? Weil es in dir ist. Du kannst es gar nicht verbergen. Ich habe schon Situationen erlebt, wo Menschen explodiert sind. Und wer die Situation nur für sich isoliert betrachtet hat, konnte das gar nicht verstehen, was da passiert. Aber in Wirklichkeit war im Vorfeld ganz viel passiert. Neid und Eifersucht und Bitterkeit und Unverständnis und nicht verstehen, warum und so weiter, hat Herzen eingenommen. Und irgendwann platzt es. Deswegen meine zweite Botschaft, wenn du Ungerechtigkeit erlebst, und an der Stelle will ich euch ernüchtern, wir sind nicht im Himmel, wir werden alle Ungerechtigkeit erleben. Jeder von uns ist im selben Boot. Wir werden lieben und nicht zurückgeliebt werden. Wir werden geben und nicht zurückgeschenkt bekommen. Wir werden erleben, dass Menschen, warum auch immer, uns nicht beachten. Und wir dachten, wir sind die Freunde und wir sind's doch nicht. Ich glaube, so manche Enttäuschung sitzt und sie sitzt tief. Und Gott schützt uns vor diesen Enttäuschungen nicht, sondern sie gehören dazu. Das Problem ist nur, was macht es mit deinem Herzen? Was macht es mit deinem Herzen? Und die Bibel sagt, mehr als alles, was man sonst bewahrt, achte auf dein Herz. Lässt du zu, dass Bitterkeit dein Herz regiert? Du kannst die Enttäuschung nicht vermeiden. Aber was diese Enttäuschung mit dir tut, das liegt bei dir. Bei Josef sehe ich nicht, dass er ein bitterer Mensch geworden ist. Er ließ nicht zu, dass Bitterkeit seinen Charakter, sein Wesen dominierte, sondern er hat es abgestreift. Wie auch immer, wir wissen es nicht. Aber es war offensichtlich, dass er eben nicht ein Mensch der Bitterkeit wurde. Mehr als alles andere ist es so wichtig, dass wir auf unser Herz achten. So wie Jesus verraten und verleugnet wurde, so wie Jesus immer wieder neu Enttäuschung erlebt hat, so werden wir auch Enttäuschung erleben. Warum? Weil wir noch nicht im Himmel sind. Und übrigens, du wirst auch enttäuscht von den Menschen, die du liebst, von den Menschen, die dir am nächsten sind, manchmal von deinem Ehepartner, manchmal von deinen Kindern, von deinen Eltern, von der Gemeinde. Wie viele Menschen sind enttäuscht? Und ich meine gar nicht unsere Gemeinde, sondern ganz allgemein, einfach von Gemeinden. Warum? Weil in Gemeinden sind Menschen und Menschen enttäuschen. Menschen geraten aneinander. Wurde neulich gefragt, hey, was machst du denn, wenn du jetzt 4 Gemeinden leitest? Dann bist du ein großer Leiter. Dann sagt, naja, ich bin eigentlich eher so Konfliktmanager. Warum? Wo Menschen sind, entstehen Konflikte. So, das ist normal. Das können wir auch gar nicht ungeschehen tun. Die Frage ist, was macht es mit deinem Inneren? Und an der Stelle lade ich uns ein, nicht so wert zu werden wie die Brüder von Josef. Die wurden nämlich zerfressen von Neid, zerfressen von Eifersucht. Und irgendwann kommt das, was in deinem Herzen ist, raus und es wird mörderisch. Deswegen prangert Jesus auch das Innere an. Er sagt, Matthäus 5, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Also Jesus sanktioniert bereits das Innere und sagt, achte auf dein Herz. Amen. Es gab noch einen weiteren Grund. Und dieser weitere Grund ist wahrscheinlich noch klarer. Josef war ein Träumer. Und nicht ein Tagträumer. So, der verlebte sein Leben nicht, sondern er bekam einen Traum von Gott. Und dumm wie er war, hat er seinen Traum erzählt. Hey Leute, ich habe heute geträumt. Und dann erzählt er seinen Traum und die Menschen schauen ihn an und alle Daumen gehen runter. Dumm, oder? Und das Dumme ist, er macht es nochmal. Hey Leute! Und erzählt seinen Traum und alle, selbst der Daumen des Jakobs, seines Lieblingsvaters, geht runter und sagt, wie kannst du nur? Und mir war, Josef, bist du so naiv, so dumm, wie kann man, ja, du bist 17, keine 30, aber mit 17 könnte man ein wenig klüger sein, oder? Das Problem ist, wenn wir von Gott träumen, ist dieser Traum gepaart mit einem Redebedürfnis. Josef konnte es einfach nicht für sich behalten. Er wusste, dieser Traum ist von Gott, ich muss ihn erzählen. Er war zwar dumm für ihn, aber er hat ihn erzählt. Und dann glaube ich auch tatsächlich, dass es der Plan Gottes war, dass Josef diesen Traum erzählte. Warum? Oder diese Träume? Weil sie tatsächlich prophetisch in Erfüllung gehen sollten, wenig später, 10 Jahre später. Und Josef konnte seinen Brüdern sagen, erinnert ihr euch, dass Gott bereits geredet hat an diesen Traum und er geht in Erfüllung? Und für alle war es so, hey, wir sind in der Geschichte Gottes. Gott schreibt gerade Geschichte mit uns. Es ist nicht Zufall. Auch, dass wir einen Hass auf unseren Bruder hatten, dass er ungerecht war, ist nicht nur zufällig, sondern am Ende hatte Gott irgendwo seine Finger im Spiel, dass dieser Josef fern getrennt wird von seiner Familie, im Ausland in Ägypten landet, dass er Sklave wird, dass er im Gefängnis landet. Denn nur vom Gefängnis konnte er direkt zum Thron des Pharaos kommen. Über diesen niedrigsten Punkt, den man sich vorstellen konnte, hatte er Zugang zum Pharao. Warum? Die Menschen des Pharaos, die ihm quasi gefährlich wurden, die landeten genau dort und denen hat er den Traum ausgelegt. Nun, er erzählt den Traum und Resultat ist, Finger runter. Resultat ist, der Hass, der in ihnen ist, kocht hoch. Und sowohl der Mantel als auch der Traum schafft eine gefährliche Ausgangslage, nämlich einer gegen alle, oder besser gesagt, alle gegen einen. Ihr Lieben, wenn wir solch eine Ausgangslage im Leben haben, sollten wir auf der Hut sein, das ist gefährlich. Alle gegen einen. Und genau das war's. Und Josef war der eine. Und alle waren gegen ihn. Und dann kommt sein Vater und sagt, hey Josef, ich habe einen Job für dich. Geh zu deinen Brüdern. Würdest du zu den Brüdern gehen, die dich nicht mehr grüßen? Geh zu deinen Brüdern und bring ihnen Essen. Und er sagt, ei, ei. Dein Wille ist mir Befehl. Und er geht zu seinen Brüdern und seine Brüder sind nicht da. Und jetzt geht er nicht nach Hause und sagt, Papa, ich wollte, aber die waren nicht da. Sondern er sucht seine Brüder, bis er sie findet. Und dann findet er sie und er lebt. Und allein das, was er dort erlebt, sollte ihn eigentlich sein Leben lang brandmarken. Er müsste eigentlich herumlaufen als ein Opfer, als ein traumatisierter Mensch. Und es gibt Menschen, die sagen, ich habe ein Trauma. Josef hat ein Trauma. Und er lebt dennoch weiter. Und nicht irgendein Trauma. Nicht, dass irgendjemand irgendwas Ungerechtes gesagt hat, sondern seine ganzen Geschwister, seine Brüder fielen über ihn her und wollten ihn umbringen. Jesus hatte allen Grund, traumatisiert zu sein. Aber ich lese von Jesus nicht, dass er traumatisiert war. Ich lese es auch nicht von Josef. Wahrscheinlich war er es. Denn was er erlebt ist, dass all seine Brüder, da sagten sie einer zum anderen, siehe, da kommt dieser Träumer. So kommt, lasst uns ihn erschlagen und ihn in eine Zisterne werfen. Und wir wollen sagen, ein böses Tier hat ihn gefressen. Dann werden wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Krass, oder? Brudermord. Und zwar kollektiver Brudermord. Nicht kein gegen Abel, sondern alle gegen den einen. Und an dieser Stelle will ich uns warnen vor Gruppendynamik. Und diese Gruppendynamik herrscht in dieser Welt. Sie herrscht schon immer. Was war ich schockiert, als ich ein Teenager war und da las ich über das Volk der Hutus und der Tutsis. Das waren Nachbarn in einem Land in Ruanda und auf einmal fiel ein Volk über das andere her. Warum? Neid und Eifersucht und Nichtverstehen und Bitterkeit wurde gegeben von einer Generation zu der nächsten. Ich fuhr gerade von Köln nach Ulm runter und hörte über den Völkermord der Deutschen gegenüber den Namas in Namibia. Und du liest das und denkst, was um alles in der Welt habt ihr dort gemacht? Dass ihr zwei Völker einfach und den Hereros einfach ausrotten wolltet. Und jetzt redet man 100 Jahre später von Versöhnung und man merkt, dass das Thema ist schwierig, ist nicht einfach. Und wenn wir ganz ehrlich sind, hat jedes Volk irgendwo Dreck am Stecken. Da ist keiner, der sagt, hey, ich bin ohne Schuld. Das Problem ist, dass wir oft unsere Gefühle eben nicht für uns behalten. Wir können sie auch gar nicht für uns behalten. Deswegen geht Gott weiter und sagt, hey, achte auf dein Herz. Lass nicht zu, dass Bitterkeit regiert, sondern sei ein Mensch des Segens. Amen. Wenn Bitterkeit in deinem Leben regiert, wird es letztendlich irgendwann zur Bombe kommen. Es wird ausbrechen. Entweder tröpfelsweise oder es gibt diesen Ausbruch, aber es wird rauskommen. Lass uns gemeinsam umbringen. Wie krass. Und leider ist das die Geschichte von uns Menschen. Ein Volk gegen das andere. Eine Gruppe gegen das andere. Lasst uns. Und wenn es dann ausbricht, denken wir, was um alles in der Welt ist hier schiefgegangen. Ein antisemitisches Gefühl wird zu antisemitischen Worten und wird zu antisemitischen Taten. Und spätestens bei den Worten überqueren wir eine rote Linie. Spätestens dort überqueren wir eine rote Linie. Das geschieht gerade in Deutschland. Und das ist eine Tragödie, das ist eine Katastrophe. Es ist schrecklich, dass in unserem Land, wo 6 Millionen Menschen von unseren Vorvätern umgebracht worden sind, dass wir Judenhass zeigen dürfen. Das ist katastrophal. Und eigentlich ist die Katastrophe, dass der Hass da ist. Aber das zu zeigen ist noch schlimmer. Und es auszusprechen. Und es führt am Ende wieder zur Katastrophe. Und mir geht es nicht nur um die Juden, auch wenn wir da sicherlich ganz besonders gefragt sind, sowohl als Volk Gottes, als auch Deutsche, zu sagen, hey, das nie mehr wieder. Und ich bete, dass wir als Gemeinde das auch sagen, dass jeder Einzelne von uns sagt, nein, das kann nicht, das darf nicht. Aber hinter dem lasst uns ist die Gefahr, dass wir gar nicht genau hinhören, was kommt dann. Ich las gestern oder vorgestern einen Artikel von einem Philosophen, französischen Philosophen, der sprach über Cyberdiktatur. Und er sprach davon, wie Meinungen suggeriert werden und gemacht werden und Mehrheiten ja produziert werden. Und wie Menschen letztendlich genau in diese Falle des Lasst uns treten. Und dann ist fast egal, was kommt. Lasst uns umbringen. Kein Problem. Lasst uns die Menschen nicht mögen. Lasst uns so, sei vorsichtig, was hinter dem Lasst uns kommt. Gott hat dir persönlich ein Gewissen geschenkt, jedem Einzelnen von uns. Dieses Gewissen ist von Gott für dich. Es ist eine Gabe. Bitte setz es nicht aus, nicht auf Standby-Modus. Und die Gefahr ist, wenn alle dich umgeben und alle sagen Daumen hoch und du innerlich aber denkst, nee, das ist nicht richtig, dass dein Gewissen ja zum Schweigen gebracht wird aufgrund des Reden der anderen. Aber dein Gewissen ist von Gott gegeben. Und für diejenigen, die nicht genau auf ihr Gewissen vertrauen können, Gottes Wort ist uns gegeben, das uns normiert, das uns zeigt, dafür steht er. Und das ist uns wichtig. Eine weitere Kontrollinstanz fehlt, nämlich der Vater ist nicht da. Sie hassten ihren Bruder, solange der Vater da war und man merkte gar nichts. Aber jetzt war der Vater nicht da und jetzt fehlt diese Kontrollinstanz. Und der Vater spielt hier die Rolle von Leiterschaft. Gute Leiterschaft bewahrt unser Leben vor manchem Unheil. Aber gute Leiterschaft kann dein Herz nicht verändern. Und in dem Moment, wo diese gute Leiterschaft nicht da ist, kommt das raus, was in deinem Herzen ist. Und in diesem Fall war es eben Hass und Bitterkeit. Und das Ende der Geschichte ist eine Katastrophe. Lass uns nicht Menschen sein, die Kadavergehorsam an den Tag legen. Oder die nur gehorsam sind, solange der Leiter da ist. Sondern lass uns untergeordnet sein. Gegenüber dem Willen Gottes. Warum? Weil wir erkennen, dass dieser Wille Gottes für unser Leben gut ist. Und wir als Leitung der Gemeinde wollen untergeordnet sein gegenüber dem Willen Gottes. Und als Mosaik wollen wir untergeordnet sein. Wollen kein Kadavergehorsam, solange die da sind, denken wir so. Aber wenn die nicht mehr da sind, denken wir ganz anders. Kennt ihr solche Menschen, die anders reden, wenn andere Menschen da sind? Das ist gefährlich. Da sind wir unehrlich. Lass uns doch dem Willen Gottes gegenüber untergeordnet sein. Und jetzt kommt dieser Zorn und sie hätten ihren Bruder fast umgebracht. Hätte einer nicht interveniert. Josef landet in der Zisterne. Weiter geht es nächsten Sonntag mit der Aussage, dass Gott mit Josef ist. Ich habe einige Fragen mitgebracht und ich lade dich ein, diese Predigt auf dich wirken zu lassen. Und vielleicht schließen wir mal unsere Augen hier vor Ort. Und wenn du vor dem Fernseher bist und zuschaust, dann lade ich dich ein, lass diese Fragen auch auf dich, auf dein Herz. So, die erste Frage ist, wo haben wir Lieblingsmenschen, die wir in irgendeiner Art und Weise bevorzugen? Und vielleicht noch diesen einen Gedanken, wir Christen grenzen zwar nicht aus, aber wir können so sehr uns festmachen an ein paar wenigen, dass wir die anderen letztendlich ignorieren. Und das ist so gut wie ausgrenzen. Und wir merken, das Thema ist nicht ganz, ganz einfach. Aber lass uns nicht Menschen sein, die sagen, wir sind unfair, ungerecht, sondern uns ganz bewusst vornehmen, Gerechtigkeit zu säen. Wer Gerechtigkeit sät, der wird Frieden ernten. Und wer Frieden sät, der wird Freude ernten. Lass uns Menschen der Gerechtigkeit sein. Ich brauche keine Hände, sondern ich rate dir, wenn du so ein Mensch bist und du pickst die eine Person raus und die anderen sind dir egal, dann will ich dir sagen, kehre um, das ist nicht gut. Denn der eine darf wichtig sein, aber du musst nicht allen anderen die kalte Schulter zeigen. Die anderen sind auch Menschen. Sie dürfen von dir wahrgenommen werden. Die zweite Frage ist, wo achten wir auf unser Herz? Und sorry, ich glaube, wir sind da alle im selben Film. Da ist keiner, egal wie alt, wie groß, wie jung, wie Frau oder Mann, der sagt, das erlebe ich nicht. Sondern wir alle erleben Enttäuschung. Jesus wurde enttäuscht. Josef wurde enttäuscht. Du und ich, wir wurden bereits enttäuscht im Leben. Was macht es mit unserem Herzen? Sind wir am Ende die Opfer? Sind wir das Trauma? Sind wir Produkt der bösen anderen? Oder sind wir Menschen, die mit ihrem Inneren immer wieder neu zu Gott gehen und sagen, Gott, heile du mein Herz. Ich gebe dir meine Bitterkeit. Ich gebe dir mein Nicht-Verstehen, warum. Ich verstehe nicht, warum. Das leuchtet mir nicht ein. Ich muss es auch gar nicht verstehen, aber bitte heile du mein Herz. Wisst ihr, Gott heilt Herzen. Heute noch. Amen. Gott heilt Herzen heute noch. Davon bin ich absolut überzeugt. Und ich glaube eigentlich, dass Gott unser Herz jeden Tag heilen möchte. Ich glaube, dass so gut ist, wenn wir die Begegnung mit Gott suchen und so wie ein Kind bei der Mutter oder beim Vater ruhig wird und zur Ruhe kommt, so dürfen wir bei Gott zur Ruhe kommen und Heilung, innere Heilung erleben. Bei den Kleinigkeiten und manchmal auch bei den großen Dingen. Und die letzte Frage ist, wo gibst du dein Like, nur weil die anderen ihr Like geben und innerlich denkst du, das stimmt ja gar nicht. Lass uns vorsichtig sein, welche Botschaft wir weitergeben. Manchmal geben wir tödliche Botschaften weiter. Wir sind für die Menschen, wir sind für alle Menschen. Amen. Für alle Menschen, nicht für ein paar. Für Juden wie für Griechen. Und für diejenigen, die ein Problem haben mit den Juden, sorry, dann habt ihr ein Problem mit Jesus, dann habt ihr ein Problem mit allen Christen. Wir verdanken die ganze Bibel den Juden, okay? So einfach ist es. Und Jesus, unser Retter, kam als Jude auf diese Welt. Und mir geht es jetzt gar nicht um die, sondern wir müssen erkennen, Gott will, dass wir alle Menschen lieben. Und indem wir rauspicken und sagen, nur die, werden wir ungerecht gegenüber den anderen. Nein, ich liebe nur die Asiaten, die sind mir ganz besonders lieb. Aber deine Liebe wird nicht zur Liebe, sondern zum Hass der anderen. Und deswegen, lasst uns vorsichtig sein, wo wir diese Last uns hören. Ich glaube wirklich, wir leben in sehr seltsamen Zeiten, wo viele Meinungen gemacht werden, von links und von rechts. Und wo es wichtig ist, dass wir genau hinhören und sagen, Gott, was sagst du dazu? Was ist denn deine Meinung? Jesus, und ich danke dir von ganzem Herzen, dass jetzt nicht nur die Fragen im Raum stehen, sondern dass du uns Antworten schenkst. Antworten, die wir gemeinsam buchstabieren dürfen. Danke dafür. Amen.